Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Gern dort mal in das aktuelle Programm reinhören und uns live verfolgen, ansonsten natürlich auch uns folgen. Und ja, wir wollen uns heute in einer Stunde wieder mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen, den Blick werfen auf die Spiele bei den Männern und bei den Frauen und natürlich auf die aktuellsten Entwicklungen. Denn es gibt das ein oder andere interessante Personalie, die in den vergangenen Wochen passiert ist. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und das mache ich wie gewohnt, nicht allein als meinen geschätzten Experten an der Seite, dem Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns wieder auch hier mit den Männern anfangen und uns mit der Bundesliga beschäftigen, die ja stattgefunden hat. Und mit schon einigen interessanten Spielen natürlich, auch gerade mit Blick auf die europäischen Plätze natürlich, aber auch mit dem Blick auf die Abstiegskampf. Und da, ja, gab es einen ganz wichtigen Sieg für die HBB Wahling-Waldstätten, nachdem sie ja am Donnerstag noch das Duell, das Derby gegen Stuttgart verloren hatten. Fahren sie nach Hamburg, gewinnen mit 34 zu 29 und holen sich damit zwei wichtige Punkte und verlassen sogar die Abstiegsränge.
Ja, absolut. Und haben wirklich von Minute 1 an irgendwie dieses Spiel dominiert. Lagen ziemlich früh dann auch irgendwie mit 16 zu 6, glaube ich, vorne. Also das war, Hamburg war gar nicht da und zeigen irgendwie, dass sie ja so ein bisschen im Moment eine Wundertüte sind. Also das wirkte dann schon eher wie in der Woche zuvor am Sonntag, wie das Spiel gegen Leipzig, was sie auch zu Hause sehr deutlich verloren haben und auch wirklich keinen Zugriff hatten. Dann gab es unter der Woche einen souveränen Sieg bei den Löwen in Mannheim. Und jetzt eben diese Niederlage wieder. Also aus Hamburger Sicht ist es echt nicht wirklich verständlich. Klar, Niklas Weller hat gefehlt und ist damit natürlich auch ein wichtiger Baustein, der da nicht verfügbar war. Wahrscheinlich jetzt auch ein paar Wochen ausfallen wird. Das ist aber nichtsdestotrotz keine Entschuldigung, so aufzutreten, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war schon echt einiges, was man da in freien Bällen einfach den Balingern quasi geschenkt hat, die dann auch nur den Tempogegenstoß gehen mussten und ja, dementsprechend früh eine 19 zu 13 Halbzeitführung hatten und dementsprechend früh auch das Spiel in Richtung Sieg lenken konnten. Dementsprechend, ja, sehr, sehr wichtige Punkte für Balingen. Und dementsprechend rückt unten wieder alles zusammen. Sie sind jetzt wieder vor Minden, vor Lübbecke, auch was die Minuspunkte angeht. Also das ist schon, war schon echt sehr, sehr wichtig für Balingen.
Ja, das war definitiv ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Jetzt sind sie da wirklich jetzt aktuell auf Platz 16 mit 13 zu 39, Minden 13 zu 41 und Lübbecke 10 zu 40. Da sieht man ja schon aber auch, dass die Punkte, Gesamtzahl halt unterschiedlich sind, weil halt ein Minden hat 27 Spiele, Baling 26 und Lübbecke erst 25. Also von daher gibt es nur das ein oder andere Nachholspiel, was das natürlich dann noch ein bisschen durcheinander wirbeln kann. Im Endeffekt, Vladan Lipovic natürlich ein starkes Spiel gehabt, 9 von 12. Ganz, ganz wichtiger Rückhalt für sein Team. Auch Moritz Strohsack auf der Rechtsaußen, 8 von 10. Also man merkt schon, die Hälfte der Tore kam über die rechte Seite der Ballinger, die wirklich einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Ähnlich wie auch Mario Minsky mit 9 Paraden ein guter Rückhalt gewesen ist. Dann lass uns auch dann unten bleiben, denn wir hatten noch das eine oder andere, ja, kleiner Spiel, kleinere Mannschaft gegen ein bisschen stärkeres Team. Wobei natürlich dann noch die Unterschiede ein bisschen größer gewesen sind mit Minden gegen Kiel. Am Ende verliert Minden knapp mit 27 zu 30, haben dort wirklich gut lange mithalten können, Tim. Am Ende, ja, ist halt dann Kiel ein bisschen abgezockter.
Ja, sehr, sehr bitter. Wäre mehr möglich gewesen für Minden. Haben zur Pause auch mit einem Tor geführt mit 14 zu 13. Hatten aber auch da schon einige Fehler auch immer mal wieder, was ihnen so ein bisschen verwehrt hat, da noch höher zu führen. Sie haben es gut gemacht. Das können sie auf jeden Fall auch mitnehmen für die nächsten Spiele. Auch für die nächsten Spiele gegen vermeintlich deutlich bessere Gegner. Aber ja, Kiel hat sich hier echt lange, lange schwer getan. Am Ende machen sie es dann abgezockt. Duvniak wirklich in der entscheidenden Phase überragend als Entscheidungsfinder. Ist da einige Male auch durch die Lücken gegangen. Mit einer einfachen Täuschung hat er die Lücke dann nochmal größer gemacht. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Hat er sehr, sehr stark gespielt, am Ende auch mit der beste Werfer zusammen mit Harald Reinkind mit 6 Toren. Und ja, also alles in allem Arbeitssieg für die Kieler, natürlich im Kampf um Platz 2 wirklich sehr, sehr wichtig. Und für Minden, ja, bleibt die Erkenntnis, dass sie sich, wie gesagt, sehr deutlich entwickelt haben über die Saison. Also das muss man auch festhalten, aber ja, am Ende, glaube ich, wird man sich schon ein bisschen ärgern, hier nicht einen Bonuspunkt irgendwie mitgenommen zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Da hätte dann durchaus auch wichtig sein können, wie gesagt, im Kampf um den Abstieg, weil es ja unten sehr, sehr knapp zugeht. Und unten drinne steht auch noch ein bisschen Hannover-Burgdorf, ne, 4 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Und ja, die haben in sich den wichtigen Punkt geholt. Etwas überraschend haben sie bei den Berlinern sich das Unentschieden geholt, 32-32. Dadurch verlieren die Berliner natürlich auch einen Punkt. Im Kampf um Platz 2 sind jetzt punktgleich mit den Kielern zusammen. Also ja, das war für die Berliner... Ja, ein bitteres Woche allgemein, aber auf jeden Fall auch ein bitteres Spiel.
Ja, das stimmt. Und das, obwohl Hans Lindberg wieder mit 11 von 11 aufwarten konnte. Auf der anderen Seite Johann Hansen, 9 von 9, der jetzt nicht die überragende Saison bisher spielt, aber ja, da mal wieder gezeigt hat, warum er dann auch zur kommenden Saison nach Flensburg wechselt. Wirklich sehr, sehr stark gespielt, ohne Fehl und Tadel. Und auch hier, ja, Hannover hat es wirklich defensiv erstmal gut gemacht in der ersten Halbzeit, ging dann auch mit einem 15-13 in die Kabine. Domenico Ebner wieder mal in den entscheidenden Phasen da mit Paraden. Alles in allem kein wirkliches Torhüterspiel, also bei Hannover 7, bei Berlin 5. Auch da sieht man dann wieder, wie wichtig es für die Berliner dann ist, ab nächster Saison mit Kireev auch einen zweiten international erfahrenen und wirklich konstant guten Torhüter hinter Milosaviev zu haben. Weil wenn Milosaviev keinen guten Tag hat, dann wird es für Berlin schon schwierig. Da ist Freddy Gentz nun mal nicht auf dem Niveau. In den 7 Minuten, in denen er gespielt hat, hat er auch keine Parade verzeichnen können in dem Spiel. Also ja, konnte da nicht irgendwie noch für einen Impuls sorgen. Dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, gegen Hannover dann zu gewinnen, die ja auch ohne Christian Prokop angereist sind, aufgrund der Corona-Infektion. Also auch da eine schwierige Situation, die sie wirklich sehr, sehr gut gemeistert haben.
Ja, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemeistert, das muss man sagen. Und damit, wie gesagt, auch einen ganz wichtigen Punkt gesammelt. Denn so ganz aus den Abstiegsrocken sind sie in Hannover auch nicht raus, auch wenn sie prinzipiell eigentlich absteigen dürfen, weil das Team sich wirklich sehr gut entwickelt hat. Jetzt auch gerade seit der Pause, der WM-Pause haben sie sich da echt, oder EM-Pause, haben sich da echt wirklich gut gefangen. Ja, lass uns dann zum weiteren Duell Top-Mannschaft gegen Kellerkind gucken. Die SG Flensburg-Handewitt gegen TuS in Lübbecke. Also Vierter gegen den Letzten, und auch da war es dann sehr deutlich. 30-19, ein überragender Kevin Müller.
Ja, Kevin Müller mal wieder 17 Paraden, also 47% Quote, wirklich sehr, sehr stark, hat quasi durchgespielt. In diesem Spiel hatte Flensburg in den Anfangsminuten noch ein bisschen Probleme, vielleicht auch nochmal reinzukommen nach dem ja sehr kräftezehrenden Spiel auch unter der Woche. Aber alles in allem ja, war das dann schon sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr souverän. Hampus Wanne, 12 von 14, wieder wirklich in bestechender Form. Jim Gottfriedsson, 6 Assists. Also ja, da hat alles funktioniert. Das war der Pflichtsieg, den man da einfahren konnte und auch wirklich von Minute 1 an eigentlich auch ja keine Zweifel hat aufkommen lassen, dass man hier irgendwie was liegen lassen könnte. Dementsprechend, ja, für Lübbecke bitter, aber ist jetzt, wie gesagt, ähnlich wie bei Minden nicht unbedingt das Spiel, wo man mit Punkten rechnet. Das ist dann eher am Donnerstag der Fall, wenn es dann nach Balingen geht zum direkten Duell. Also ja, da, also nach der Nationalmannschaftspause dann. Das wird dann schon eher der Fokus sein, da zu punkten, um wieder ja auch aus ihrer Sicht nochmal oben ranzukommen an die Nicht-Abstiegsplätze. Dementsprechend, ja, ich denke, es passt dann ganz gut, dass man jetzt ein paar Tage Pause hat, das ein bisschen abzuhaken und sich dann voll zu fokussieren auf dieses, ja, vielleicht schon letzte Chance, da nochmal richtig ranzukommen.
Ja, müssen sie. Also sie müssen danach auf jeden Fall volle Pulle geben. Wie gesagt, man hat jetzt ein bisschen Zeit, So viele Nationalspieler hat man, glaube ich, auch nicht, die dann auf Reisen sind. Also von daher gilt es jetzt quasi in den nächsten 2 Wochen, sich so darauf vorzubereiten, dass man dann möglichst gegen Lübeck ja dann auch hier die Punkte einfahren kann. 21.04. ist das Spiel, also in 10 Tagen. Also nach unserer Aufnahme 10 Tage. Also das ist jetzt schon etwas ganz, ganz wichtig, wo die Lübecker jetzt rankommen müssen, denn es sind aktuell 3 Punkte Rückstand. Das heißt, sie müssen dringend gegen den direkten Konkurrenten Punkte einfahren, damit es dann nicht noch deutlicher wird, weil dann mit Baling sind es 5 zum rettenden Ufern und dann kann das schon fast entschieden sein aus Lübecker Sicht. Also von daher müssen sie jetzt wirklich schauen, dass sie ja irgendwie auch gerade dann auch offensiv halt mal, ja, 25 plus X werfen können und nicht bei 19 Toren hängen bleiben. Also da ist einiges zu tun für die Verantwortlichen, dass man sich dort auch wirklich dann noch steigern kann, dass man dann auch hier wichtige Punkte dann mitnehmen kann gegen Baling. Ansonsten natürlich, dass wir noch auf das Topspiel natürlich zu sprechen kommen. Wetzlar gegen Magdeburg, also das ist schon wirklich einer der Top-Duelle gewesen in der vergangenen Woche. Am Ende gewinnt Magdeburg mit knapp zwar 29-26, aber insgesamt haben sie wieder bewiesen, dass sie dann auch in spannenden, knappen Phasen auch da sind und auch trotz einer Rückstand eigentlich dann auch das Spiel immer noch drehen können.
Ja, sie lagen 50 Minuten ungefähr zurück und haben es dann trotzdem noch gewonnen. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Sind nicht so gut in die Partie gekommen, über einen 2-6 Rückstand, 4-8, dann zur Pause mit 3 hinten gewesen. Auch kurz nach der Pause war Wetzlar eigentlich wieder gut aus der Kabine gekommen. Dann kam die Phase der Magdeburger mit einem 4-0-Lauf bis zur 40. Minute. Dann ging es wirklich ja hin und her, ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich dann die Magdeburger, wie gesagt, ab der 50. Minute dann etwas absetzen konnten und diesen 3-Tore-Vorsprung dann herausgearbeitet haben. Sehr, sehr wichtig, in Wetzlar zu gewinnen, ist nicht einfach. Das haben sie auch gesehen, das haben schon andere Mannschaften, die oben mitkämpfen, erfahren müssen und erleben müssen. Dementsprechend sehr, sehr wichtig, dieser Sieg. Auch hier natürlich nach den anstrengenden letzten Wochen, auch mit Europapokal und so weiter, war es einfach wichtig, hier diesen Sieg zu holen. Man hat jetzt, wie gesagt, 6 Punkte dann Vorsprung auf die Kieler, auf die Berliner. Das sieht dann weiterhin sehr, sehr gut aus, was die Meisterschaft angeht.
Ja, ich glaube, sie sind uns ja einig, dass sie jetzt eigentlich sowieso schon relativ durch sind, 6 Punkte Vorsprung noch. Also da muss schon, glaube ich, noch ganz, ganz viel passieren, damit sie da wirklich auch diese Punkte abgeben. Aber natürlich auch ganz wichtig jetzt die Niederlage von Wetzlar. Jetzt hat man einen Rückstand, gewisse Punkte auf den 5. Platz, der ja noch für Europa reichen würde. Aktuell sind es dann jetzt, ein Punkt zwar auf Platz 5, aber dadurch, dass Göppingen halt noch ein Nachholspiel hat, könnten es dann durchaus auch 2 werden. Also von daher ist es noch sehr, sehr spannend, auf jeden Fall dort in dem Kampf um Europa, um den 5. Platz, vielleicht reicht auch der 6. Platz. Muss man mal gucken, je nachdem, wie Magdeburg abschneidet in der European League. Und da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk. 1. Ja, und bevor wir uns jetzt mit den Ergebnissen der European League und der Champions League besprechen, wollen wir uns natürlich noch mit ein oder anderen Personalie beschäftigen, denn es gab den einen oder anderen Wechsel, der jetzt bekannt geworden ist. Der größte Name, Tim, definitiv ist der von Niklas Landin, der den THW Kiel verlassen wird. Gab es am letzte Woche Montag, kurz nach unserer Aufnahme, gab es die Info, dass er Kiel verlassen wird, um nach Aalborg zu gehen. Ist natürlich für den THW ein riesengroßer Verlust.
Ja, absolut. Sowohl für den THW als auch für die Bundesliga natürlich. Alles in allem auch vielleicht ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Aber ja, wenn man sich die Beweggründe und die Begründung anhört, ist es ja schon durchaus verständlich. Natürlich dann wieder näher an der Familie zu sein. Vor allem natürlich jetzt nach diesen Corona-Jahren, wo das Reisen dann auch mal trotz der eigentlichen Nähe von Kiel nach Dänemark nicht so einfach möglich war. Hat er da vor allem gemerkt, wie wichtig das für ihn dann auch ist, da näher zu sein. Hatte wohl da auch irgendwie Probleme in der Familie, schwierige Phasen. Dementsprechend, ja, ist es durchaus verständlich. Und an sich, wie gesagt, Aalborg baut was auf, hat in den letzten Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt. Wahrscheinlich kommt dann ja auch noch Simon Halt 2023. Offiziell ist es, glaube ich, immer noch nicht, aber dadurch, dass es jetzt gefühlt schon seit Monaten gemunkelt wird, dürfte das wahrscheinlich auch ziemlich sicher sein, dass das passiert. Also wirklich, ja, eine schlechte Mannschaft ist es nicht. Wie gesagt, sie kämpfen jetzt auch ums Final Four wieder in der Champions League. Also das ist schon sehr, 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 sehr gut. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr schade, aber wie gesagt, schon auch irgendwie dann verständlich.
Ja, Verständlich mit Sicherheit, wie gesagt, die Nähe dann natürlich auch zur Heimat ist natürlich auch sehr, sehr gut, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Dänen da auch so ein bisschen so eine Art Förderprogramm nutzen, um das Ganze so ein bisschen lukrativer zu machen. Denn Landsleute, die über 10 Jahre im Ausland sind, dürfen dann aufgrund eines Programms, was die Regierung aufgelegt hat, ein bisschen Steuern sparen. Ich glaube, anstatt 50 sind es 32%. In Deutschland sitzt der Steuersatz bei 42 für die Hochverdiener, die sie ja dann auch teilweise ja auch durchaus sind. Also von daher, ja, es ist mit Sicherheit auch ein bisschen lukrativ, dann auch noch ein bisschen Geld zu sparen, also ein bisschen mehr Geld zu bekommen im Endeffekt vom Gehalt. Also das ist schon etwas, was dann natürlich auch genutzt wird, um auch andere Spieler zurückzulocken, denn auch Rasmus Lauge Schmidt soll angeblich 2023 zurückkehren nach Dänemark.
Genau, ihn wird es wahrscheinlich wieder zu Bjerringbro Silkeborg ziehen. Dort ist er auch als Spieler groß geworden, bevor er dann 2013 nach Kiel ging. Also ja, für ihn wirklich eine komplette Heimrückkehr. Ja, auch hier sehr interessant, was die dänische Liga aufbaut, alles in allem. Aber ja, auch hier denke ich mal, wird es ähnlich sein. Auch die Situation natürlich für ihn nochmal ein bisschen was anderes mit Veszprém, die ja gefühlt auch so einen aufgeblähten Kader haben. Und man muss sagen, also im Vergleich zur ungarischen Liga ist die dänische wahrscheinlich schon nochmal deutlich
Ja.
interessanter für die Spieler. Dementsprechend, ja, kann ich das durchaus verstehen, wie die Chancen mit Bjerringbro sind, dann auch wieder international zu spielen. Muss man mal abwarten. Das war jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so erfolgreich, nachdem sie ja vor ein paar Jahren auch mal Champions League, meine ich, gespielt haben. Ist jetzt aber auch schon wieder ein ordentliches Zeitchen her. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Aber ich sag mal so, wenn man einen Rasmus Lauge dann verpflichten kann, ist das schon mal ein guter erster Step. Von daher, ja, sehr interessant, sehr, sehr clever natürlich von den Dänen, das so da so die Spieler dann wieder zurückzuholen. Wie gesagt, Mikkel Hansen ist ja auch dann schon bekannt gegeben worden, dass er auch wieder nach Dänemark geht. Also ja, das ist schon sehr, sehr interessant.
Ja, es ist ja ein Programm, was ja alle Jobbereiche betrifft, also jetzt nicht speziell auf den Sport, sondern wirklich es soll das halt motivieren, Leute aus dem Ausland zu holen, beziehungsweise dänische Experten, die im Ausland gewesen sind, jahrelang halt zurückzuholen in die Heimat. Und deswegen nutzt man es auch mit Mikkel Hansen. Da ist es ja sogar so, dass man den Vertrag extra so setzt, dass er dann erst dann beginnt, wenn diese 10 Jahre wirklich abgelaufen sind. Also da verpasst auch einiges an Vorbereitungszeit. Ich glaube, er steigt irgendwie dann erst irgendwie Mitte August ein, weil er damals Mitte August ja dann gewechselt ist nach Paris. Also sehr, 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 sehr interessant, wie man das Ganze da angeht. Und ja, du hast recht, es wird ein bisschen was aufgebaut. Ich meine, die dänische Liga, wir haben es am Wochenende gesehen, kann enorm spannend sein. 2 Sekunden vor oder 5 Sekunden vor Schluss fiel die Entscheidung um den Abstieg. Also das war schon wirklich hochdramatisch, was dort in Dänemark abgegangen ist. Aber es zeigt einfach auch, dass der dänische Sport und auch die dänische Liga dann noch am Wachsen ist, ähnlich wie es auch bei Kolstad ist. Und ich meine, auch wenn jetzt natürlich ein bisschen schade ist, dass dort einige Topstars abwandern. Ich denke trotzdem, die Bundesliga wird weiterhin die spannendste Liga der Welt bleiben. Und ich meine, dann gibt's halt, wenn halt ein paar Le weniger Leute aus Skandinavien nach Deutschland kommen, dann natürlich auch die Chance für deutsche Talente, sich dann auch zu beweisen. Und da müssen dann auch dann ein bisschen die Top-Teams natürlich auch umdenken. Und dann kriegen dann vielleicht auch mal Leute die Chance, die dann auch in der Nationalmannschaft, in der deutschen Nationalmannschaft dann auch wichtige Rollen einnehmen können, sodass man dann auch dann international bei den großen Turnieren sich dann auch dann vielleicht mal wieder einen Titel sichern kann. Dann lass uns noch auf jeden Fall kurz über Nate Schätte sprechen, Tim. Der geht ja von Hannover Burgdorf weg. Das war jetzt schon klar seit einer gewissen Zeit. Aber er hat jetzt seinen Vertrag unterschrieben und zwar geht er zu Skopje.
Ja, gut, genau, es war ja schon klar, dass er Hannover verlassen würde. Ja, Skopje, dementsprechend natürlich die Chance, international dann zu spielen, was für ihn, denke ich mal, sehr, sehr lukrativ war oder sehr interessant war. Ja, also ich denke mal, sie bekommen auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Rückraumrechtsspieler, der durchaus auch dann das Potenzial hat, einzelne Spiele mal zu entscheiden mit vielen Toren. Das kann er durchaus tun. Mal schauen, wie er sich dann auf dem internationalen Parkett so beweisen kann. Aber in der Nationalmannschaft hat er es ja auch schon hier und da bewiesen. Dementsprechend für Skopje ein sehr, sehr interessanter Transfer, sehr, sehr gut. Aber ich sag mal so, wie gesagt, für Hannover, da stellt man sich ja wirklich komplett neu auf. Dementsprechend, ja, denke ich mal, dann für beide Seiten auch, ist man da ganz zufrieden, so wie das jetzt dann zu Ende geht, die Zeit. Und dementsprechend sehr, 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 sehr gut. Bin, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wie er sich dann so in Skopje schlägt.
Genau, bin ich sehr gespannt. Soll mir sicher auch ein bisschen helfen, dass man dann wieder ein bisschen näher an die europäische Spitze ranrückt. Wollen wir gleich noch kurz über die Champions League sprechen, weil eben noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass Carsten nicht seine Karriere beenden wird. Bei der GWD Minden wird jetzt Torwarttrainer bei der MT Melsung in der kommenden Saison. Will sie aber soweit fit halten, dass er noch trotz seines hohen Alters von 41 Jahren dann eventuell noch einspringen könnte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann, sollte es wirklich zu Engpässen an der Torwartposition kommen, dass wir dann nochmal Lüthi in der Bundesliga sehen und dass das noch kein endgültiges Karriereende ist. Also, so würde ich ihn zumindest einschätzen. Und lass uns doch mit der Champions League beschäftigen, Tim. Wada war ja auch im Einsatz, sind ausgeschieden, nachdem sie das Hinspiel klar verloren hatten. Zu Hause gegen West Brom haben sie da in West Brom nur ein 31-31 geschafft. Das Wichtigere aber ist das andere Spiel, was in Ungarn stattgefunden hat, das Spiel zwischen Pick Szeged und die SG Flensburg-Handewitt. Die Flensburger hatten ja das Hinspiel mit 25-21 gewonnen und haben dann zwar verloren in Ungarn mit 35-36, aber so knapp, dass man in die nächste Runde eingezogen ist. Und das war ganz, ganz wichtig, denn die Voraussetzung war natürlich enorm schwierig. Aaron Menzing definitiv raus gewesen und sie haben es aber wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was für ein Kraftakt das war und wie viel die Mannschaft investiert hat. Haben sich auch vom zwischenzeitlichen Rückständen nicht irgendwie aus der Bahn bringen lassen, lagen 8 Minuten vor Schluss mit 3 Toren hinten. Da hätte es dann nochmal kippen können, aber auch da hat man dann gemerkt, wie wichtig dieses Low-Scoring-Game war im Hinspiel, dass man eben Szeged auf 21 Auswärtstore halten konnte, sodass sie eigentlich dann schon mit 5 Toren gewinnen mussten. Dementsprechend ja, hat man da wirklich gemerkt, wie wichtig das war. Und ja, auch hier wieder, also Röth, Semper, Menzing nicht dabei gewesen, Jim Gottfriedsson auch hier nicht, gefühlt nicht 100% fit, so wirkt es zumindest im Moment. Dementsprechend, ja, wirklich überragend gekämpft, gute Torhüterleistungen gehabt und vor allem in den wichtigen Momenten dann immer mal wieder. Das war schon sehr beeindruckend und dementsprechend hochverdient ins Viertelfinale eingezogen. Und ja, da wartet dann jetzt mit Barcelona natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Das wird sehr, sehr schwierig, aber trotzdem, sie haben jetzt die Chance aufs Final Four und ja, das ist schon mal sehr, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Spiele finden dann statt am 11. Februar, also am 11. Mai geht es dann los mit dem Viertelfinale. Die Kieler, die ja schon fürs Viertelfinale qualifiziert waren im Vorhinein, die treffen auf Paris. Auch keine einfache Aufgabe, die sie dort bekommen. Das Gute zumindest ist, dass sie dann das Rückspiel in heimischer Halle haben. Das sollte ihnen auf jeden Fall ja, Selbstvertrauen geben. Die anderen 2 Spiele sind Montpellier gegen Kielce und West Brom gegen Aalborg. Also spannende Spiele, die dort in der Champions League auf uns warten. Dies gilt aber auch für die European League, wo ja 3 deutsche Vertreter mit am Start gewesen sind. Und ja, am Ende hat es einer geschafft mit dem SC Magdeburg. Aber das, Tim, das war ein hochnervenaufreibendes Spiel, also das ging da wirklich hin und her mit Schiedsrichterentscheidungen, die sehr kontrovers diskutiert worden sind, auch im Nachhinein noch, aber am Ende, ja, hat Magdeburg das kleine bisschen mehr Glück, dass sie am Ende sich diesen Sieg holen und damit die nächste Runde einziehen.
Ja, absolut, also das war wirklich nervenaufreibend, das passt schon sehr, sehr gut als Beschreibung, ist wirklich bis zur letzten Sekunde war der Ausgang dieses Duells wirklich offen, dadurch, dass eben Sporting ein Unentschieden gereicht hätte, weil sie eben dann mehr Auswärtstore erzielt hatten und dementsprechend, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was Sporting hier abgeliefert hat. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie in Magdeburg dann trotzdem noch so gut mithalten können und auch hier wieder die Costa-Brüder zusammen mit 17 Toren und 8 Assists, also wirklich die beiden sollte man echt auf der Rechnung haben mit Martim Costa und Francesco Costa. Die waren in beiden Spielen wirklich überragend. Also das ist phänomenal gewesen. Bei Magdeburg ging natürlich Magnusson wieder voran mit 10 Toren und 5 Assists. Das war sehr, sehr wichtig. Torhüter auf beiden Seiten jetzt kein großer Faktor, was man sich, glaube ich, auch denken kann bei dem Spielstand am Ende von 36-35. Ja. Aber ja, es sah echt lange auch danach aus, als würden die Magdeburger hier scheitern und lagen 3 Minuten vor Schluss mit einem Tor hinten. Das heißt, sie brauchten dann noch 2 Tore und die haben sie dann Gott sei Dank noch geworfen durch Magnusson und Mertens, die dann ins Viertelfinale gebracht hat. Aber ja, also ich, wie gesagt, es war für mich trotzdem sehr, sehr überraschend, wie Sporting hier wirklich über 120 Minuten mitgehalten hat und ja, für sie natürlich extremst bitter, waren natürlich auch sehr, sehr angefressen dann nach dem Spiel, keine so schönen Szenen, muss man sagen, aber ja, alles in allem gut für Magdeburg, dass sie hier wenigstens noch ein Team die deutsche Fahne hochhält, aber ich glaube, sie hätten sich auch deutlich entspannter vorgestellt.
Ja, das glaube ich definitiv auch, dass sich das entspannter vorgestellt hätten. Und ja, das war wirklich, wirklich ganz, ganz knapp. Ich meine, einige Schiedsrichterentscheidungen, die dann zu ihren Gunsten gelaufen sind, dieses Abgestanden, was die Schiedsrichter gepfiffen haben, wo der Schiri nicht mal eigentlich auf den Fuß guckt vom Spiel, wenn man sich das nochmal anschaut in der Zeitlupe oder halt im Relive, sieht man, dass er nicht genau hinschaut, gibt dadurch das Abgestanden. Dadurch kriegt dann das Sporting, weil es nicht verstehen kann, 2x2 Minuten oben drauf. Das heißt, sie müssen die letzten 2 Minuten mit 4 Leuten spielen, also mit 4 Feldspielern. Das war natürlich eine große Hypothek, trotzdem hatten sie aber die Möglichkeit, dieses Spiel immer noch zu gewinnen, aber was sie dann halt nicht verstanden ist, dann haben sie eine halbe Minute vor Schluss die Auszeit genommen und was sie dann spielen, keine Ahnung, was sie davor hatten, also es war irgendwie eine Wurfsituation, wollten sie unbedingt in den nächsten 5 Sekunden erzwingen, so wirkte es, und dann hat irgendwie Jens Schön gerade aus, ich glaube 11 Meter in der Entfernung aufs Tor geworfen, wo ich mir denke, das war mit Sicherheit nicht das Play, was man eigentlich normalerweise nimmt, weil auch da war noch, wie gesagt, genug Zeit, man hätte das locker noch schaffen können, und ja, also das war wirklich, wirklich sehr, sehr kurios, was dort Sporting dann da hinten raus gemacht hat. Natürlich muss man aber trotzdem Hut davor ziehen. Sie haben 3 Spieler verloren mit roten Karten, also auch mit vielen Zeitstrafen, die sie bekommen haben. Und trotzdem haben sie es im Himmel hinbekommen, die Magdeburger so sehr zu nerven, dass sie ja wirklich fast dieses Spiel noch gewonnen hatten. Also wirklich riesen Respekt vor dieser Leistung. Und ja, schade für Sporting Lissabon, dass sie es jetzt nicht geschafft haben. Aber trotzdem, ich denke, dieser Verein sollte das mitnehmen. Und ja, in den nächsten Jahren werden wir mit Sicherheit dann noch öfter über Sporting sprechen. Wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück. Auch später natürlich noch über die anderen 2 Spiele. Natürlich aber auch genug Frauenhandball, über die wir auch noch sprechen wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Andrew auf eurem Handball-Talk. Ja, und bevor wir zum Frauenhandball kommen, wollen wir natürlich noch über die anderen Spiele der European League sprechen, denn natürlich war es auch, wie gesagt, 2 weitere Vertreter im Einsatz, TBV Lemgo Lippe und die Füchse Berlin waren noch im Einsatz, die Lemgoer, dem halt am schnellsten drüber gehen, hatten das Hinspiel schon verloren mit 28-31. Am Ende kämpfen sie wirklich gut, halten lange mit gegen Plock, spielen am Ende 28-28, aber man muss mal sagen, da war auch mehr nicht drin. Sie haben eigentlich alles gegeben, am Ende ist halt Plock einfach die stärkere Mannschaft gewesen.
Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Adam Morawski im Tor mit 15 Paraden, 35%, sehr, sehr gut aufgelegt. Auf der anderen Seite Finn Zecher auch mit 9 Paraden, 30%. Bjarki Maedison mit 8 Toren, auch in Tim Sutton wirklich gut gespielt mit 7 Toren. Das war wirklich viel mehr war da eben nicht möglich, leider. Und auch hier, ja, ist es am Ende sehr, sehr knapp gewesen. Man hatte immer mal wieder die Chance, auf 2, auf 3 wegzuziehen, konnte das aber dann nicht konstant über die 60 Minuten zeigen. Und ja, dementsprechend war das dann auch ein verdientes Weiterkommen für Plotzk. Waren, wie gesagt, auch der Favorit in diesem Duell. Dementsprechend, ja, schade für Lemgo, aber alles in allem jetzt auch kein Beinbruch.
Ja, definitiv kein Beinbruch. Da bin ich definitiv auch bei dir. Also sie haben gesagt, alles gegeben. Sie waren der Underdog. Am Ende ja, sind es halt 3 Tore. Ist natürlich schon ein bisschen bitter, klar, aber ich denke, sie können sich trotzdem nichts vorwerfen lassen. Und dann lass uns zum letzten Spiel kommen, die Füchse gegen Nord. 45 Minuten lang sah es relativ gut aus, würde ich behaupten. Und dann ja, ist so ein bisschen so ein Bruch ins Spiel der Füchse reingekommen, sodass Nord davonziehen konnte. Waren wirklich dann auch teilweise ein bisschen größeren Abstand davon und da hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass die Füchse so ein bisschen kräftemäßig ein Problem hatten. Fand ich auch jetzt, dass auch was unter der Woche dann auch jetzt gegen die Hannoveraner der Fall gewesen ist, dass sie dann auch einfach ein bisschen Kredit zahlen mussten für diese intensiven Wochen in der Vergangenheit.
Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, bis zur 45. Minute, man lag mit 25-22 vorne, musste dann 0-5 Lauf hinnehmen bis zur 51. Und dann lag neun, in der Addition quasi drei Tore vorne für in den letzten 9 Minuten, das dann aufzuholen, das war dann schon, ja, einfach, das war ein zu großer Vorsprung für die Berliner, die sich, wie gesagt, dann nochmal rankämpfen konnten kurzzeitig, aber eben, ja, leider dann auch entscheidende Fehler gemacht haben, die ein Weiterkommen dann verwehrt haben und verhindert haben. Das war sehr, sehr bitter, hätte nicht unbedingt so sein müssen, deswegen. Aber auch hier Nord ist nun mal wirklich ein sehr, sehr guter Gegner gewesen. Das war von vornherein klar, dass es wahrscheinlich ein Duell auf Augenhöhe werden würde. Ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen bitterer, dass man dieses Hinspiel in Nord nicht wenigstens unentschieden spielen konnte, was auch drin gewesen wäre. Ich glaube, das wäre für den Kopf auch nochmal sehr, sehr wichtig gewesen in dieser entscheidenden Phase. Ja, dementsprechend wirklich sehr, 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 sehr bitter. Aber gut, jetzt müssen sie sich voll konzentrieren auf den Endspurt um die Champions League. Auch hier, wie gesagt, jetzt der kleine Dämpfer gegen Hannover. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige Woche für die Füchse. Und da bin ich dann mal gespannt, ob sie sich wieder fangen können nach der Länderspielpause. Denn ja, jetzt könnten sie so ein bisschen die Saison ein wenig wegwerfen. Also das wäre dann schon echt bitter, weil an sich ist die Saison sehr, sehr gut gelaufen, auch in der Gruppenphase der European League. Auch da natürlich bitter, dass man nicht Gruppensieger geworden ist im entscheidenden Spiel. Also es sind so kleine Dinge im Moment in den letzten Wochen und in den entscheidenden Spielen, die den Füchsen da fehlen. Das könnte dann vielleicht dann auch ein bisschen der ausschlaggebende Punkt sein, warum man die Champions League dann am Ende doch verpasst.
Ja, genau. Da muss mit Sicherheit Jaron Sievert noch ein bisschen nachschärfen. Wie gesagt, das ist auch alles die Erfahrungswerte, die man nochmal sammelt, die man damit sicher in der Zukunft dann noch besser machen kann, aber muss halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und ja, jetzt Nord trifft dann jetzt auf Magdeburg. Also für die Magdeburger wird das sehr schwer und es könnte wirklich passieren, dass die Siegesserie der deutschen Mannschaft in der European League bzw. im ERF Cup zuvor zu ein Ende findet. Unglaublich, dass so etwas noch passiert zu unseren Lebzeiten. Nein, also man merkt wirklich, dass der europäische Clubpartner Ball einfach besser wird und dass es nicht mehr gesetzt ist, dass die deutsche Mannschaft dann automatisch dann auch den ERF Cup bzw. die European League gewinnt. Dem lassen wir uns dann noch kurz, bevor wir dann noch zu den Frauen gleich kommen, auf jeden Fall auch über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, denn wir haben es jetzt gesagt, Länderspielpause steht an. Über Ostern werden die WM-Playoffs gespielt und da trifft Deutschland auf die Färöerinseln eigentlich einen Gegner, den man auf jeden Fall schlagen sollte. Die deutsche Mannschaft mit dem Kader eigentlich relativ gut. Natürlich muss jetzt noch ein bisschen umplanen, da Timo Kastening ja aufgrund eines Kreuzbandrisses mit Sicherheit nicht anreisen wird. Trotzdem der Kader insgesamt sehr spannend zu beobachten, zumal auch wieder Tim Zechel mit dabei ist.
Ja, insgesamt ein interessanter Kader. Bei den Färöern gibt es ein Spiel, auf dem man auf jeden Fall achten sollte, mit Elias Ellefsen, Skipper Gotu von Sävehof, der mit 19 Jahren wirklich ein sehr, sehr guter Spieler auf der Mitte ist, auch schon in Jugendmannschaften für Furore gesorgt hat und der wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Auf deutscher Seite fällt natürlich direkt die Mitte ins Auge, dass die mit Juri Knorr und Luka Witzke auch schon wie bei den Spielen gegen Ungarn vergangenen Monat besetzt ist mit der jungen Garde und eben nicht mit Philipp Weber, der auch nicht für die Halbposition in Frage kam, weil dort eben mit Sebastian Heimann, mit Julius Kühn und natürlich auch mit Köster drei Spieler dabei sind, die vielleicht ein bisschen mehr Potenzial haben und was Kühn angeht auch auf der Position einfach für die Mannschaft die bessere Wahl sind. Das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Du hast gesagt, Tim Zechel, er hat es, finde ich, gut gemacht gegen Ungarn, dementsprechend auch absolut verdient, nochmal ausprobiert zu werden, um mal zu gucken, ob das auch langfristig mit Hinblick auf die dann hoffentlich anstehende WM im nächsten Januar, ob der dann Kandidat für ist. Und dementsprechend im Tor das mittlerweile jetzt eingespielte Duo Klimke Wolf, die es auch alles in allem gut gemacht haben gegen Ungarn. Von daher, alles in allem durchaus ein Kader, den man so stehen lassen kann. Also jetzt keine große Überraschung.
Nö, an sich definitiv nicht. Klar, man merkt schon aufgrund der Anzahl natürlich, dass es ein bisschen mehr sind, die man dann auf dem Feld sehen wird. Also man hat 18 Leute nominiert, 16 dürfen dann auf dem Spielberichtsbogen stehen. Also von daher müssten dann zwei entsprechend raus. Das wird dann sehr doch spannend zu beobachten sein, wer dann auf der Bank Platz nehmen muss oder beziehungsweise auf der Tribüne Platz nehmen muss. Aber trotzdem ist es ein Kader, der, wie gesagt, gut aussieht. Philipp Weber ist mit Sicherheit der Name, der fehlt. Aber da merkt man auch einfach, dass er gerade im Verein halt nicht über die Backup-Rolle rauskommt. Und ich glaube, das möchte auch einfach der Bundestrainer sehen, dass man auch gerade in so einem Team natürlich dann auch versucht, die Spielzeiten zu arbeiten. Und da muss mit Sicherheit Philipp Weber noch ein bisschen an an sich arbeiten. Tim, dann lass uns jetzt wirklich zu den Frauen kommen, zu der Bundesliga, die ja stattgefunden hat. Viele Spiele, die es insgesamt gegeben hat. Und dann lass uns vielleicht zu der größten Überraschung kommen. SV Union Halle Neustadt hat knapp gewonnen, 20-19, ein knappes Spiel gegen den Thüringer HC, der sich jetzt wohl endgültig von Platz 3 verabschieden kann mit diesem Rückschlag, 6 Punkte Rückstand aktuell auf Buxtehude. Das war ja Low-Scoring-Game, Thüringen hat zuerst geführt, aber hinten raus sind ein bisschen die Nerven geflattert.
Ja, und wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel, eine wirkliche Abwehrschlacht. Sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall zu beobachten. Nach 46 Minuten sah es eigentlich noch ganz gut aus für den THC. Da lag man mit 2 Toren vorne, hat dann aber, wie gesagt, in der Schlussviertelstunde nur noch 2 Tore werfen können. Und das ist dann deutlich zu wenig, wenn man dieses Spiel gewinnen will. In der Phase vor allem Helena Mikkelsen, die da mit 4 Toren in Folge quasi im Alleingang für den Sieg von Union Halle Neustadt gesorgt hat. Sie kam da frisch von der Bank und wie gesagt, hat dann mit ihren Rückraumwürfen da die Verantwortung übernommen. Und dementsprechend festigt Union Halle Neustadt jetzt diese Position im Mittelfeld auf Platz 8 mit 17 Punkten. Ich denke, da wird auf jeden Fall nach unten gar nichts mehr anbrennen. Man hat 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei noch, für sie 8 auszustehenden Spielen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da dann noch irgendwie unten reinrutschen. Und für den THC natürlich ein Rückschlag im Kampf um Platz 3. Man hat zwar nur 2 Punkte Rückstand auf Buxtehude, aber halt auch 2 Spiele mehr. Und dahinter lauert ja noch Metzing. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr bitter.
Ja, auf jeden Fall ziemlich bitter, dass es dort so ausgegangen ist für die Thüringer. Und wie gesagt, es war wirklich losgegangen. Man hat es gesehen, glaube ich, in den letzten 8 Minuten nur 3 Tore überhaupt gefallen. Also da merkt man schon wirklich, dass es wirklich eine Schlacht zwischen 2 Abwehrmannschaften oder 2 guten Abwehrmannschaften gewesen ist. Und lasst uns zur nächsten Überraschung kommen. Der HSG Bad Wildungen-Weipass steht ja aktuell noch unten im Tabellenkeller und haben ganz wichtige Punkte eingefahren, 2 Punkte. Haben damit auch den Abstiegsplatz erstmal verlassen können, aber zwar schon 21 Spiele, aber zumindest jetzt erstmal runter vom Relegationsplatz, dank eines 33 zu 33 gegen die Neckarsulmer Sport, also Sportunion Neckarsulm, und hätten sogar mit bisschen mehr Spielglück das Ding sogar gewinnen können, aber hinten raus ist sie so ein bisschen dann die Luft ausgegangen, haben dann 3 Tore in Folge kassiert in den letzten 1,5 Minuten, und da war es dann ganz bitter, dass sie diese gute Führung eigentlich dann nicht über die Zeit hatten retten können.
Ja, absolut. Das ist definitiv sehr, sehr unglücklich gelaufen da in der Schlussphase. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Schlussphase, dass Neckarsulm da jetzt noch die 3 Tore in Folge wirft in knapp 96 Sekunden waren es. Wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr starke Moral. Es ging eigentlich gut los für die Außenseiter. Relativ früh lag man da mit 7-3, mit 11-5 vorne. Also man konnte sich früh deutlich absetzen und zur Pause auch mit 18-13 vorne. Da ist es wirklich echt bitter, dass man hier hier noch einen Punkt abgegeben hat. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es mehrere Phasen, wo man dann Läufe von der Neckarsulm hinnehmen musste. Einmal einen 4-0-Lauf und daneben kurz vor Schluss diesen 13-0-Lauf. Das ist dann eben auch die Stärke, die Neckarsulm dann im Kader hat, dann trotzdem nicht aufzustecken und wieder ranzukommen. Und dementsprechend war das schon sehr, sehr stark. Johanna Stockschläder mit 10 Toren, beste Werferin auf Neckarsulmer Seite. Wirklich sehr, sehr stark. Und dementsprechend, alles in allem trotzdem ein wichtiger Punkt, mit dem man, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt so gerechnet hätte im Kampf unten drin. Und dementsprechend hatte man ja auch unter der Woche das wichtige Auswärtsspiel bei Rosengarten gewonnen mit 7 Toren. Ich glaube, das war dann nochmal wichtiger. Also jetzt 3 Punkte aus der Woche mitzunehmen, das war schon wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Zumindest mindestens mal in der Relegation noch die Chance zu haben, den Klassenerhalt zu sichern. Also man hat halt 3 Spiele mehr auch als Zwickau und nur 2 Punkte Vorsprung. Aber man hat jetzt halt auch 5 Punkte auf Rosengarten und dementsprechend hat man sich da schon mal ein gutes Polster rausarbeiten können jetzt.
Ja, genau. Ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gutes Polster jetzt, dass man hat, worauf man aufbauen kann. Aber wie gesagt, bringt mir auch das, nicht nur die Punkte, sondern auch das Selbstvertrauen jetzt aus den Spielen. Und ich meine, dass, wenn man jetzt anguckt, nächste Woche geht's, also jetzt am Mittwoch geht's jetzt gegen Bensheim Auerbach. Das ist mit Sicherheit auch Punkte möglich. Also das ist dann auch etwas, wo sie dann nochmal weitere Punkte mitnehmen können. Also von daher, sie sind wirklich jetzt aktuell auf einem sehr guten Weg, auch wenn sie natürlich ein bisschen mehr Spiele haben als jetzt andere Teams. Aber das ist trotzdem etwas, wo sie jetzt ja ein bisschen entspannter vielleicht sein können. Trotzdem weiter noch angespannt, klar, aber zumindest jetzt ein bisschen Last ist ein bisschen abgefallen, glaube ich, bei ihnen. Und ja, das ist jetzt wirklich mit Sicherheit noch spannende Wochen, die jetzt in der Bundesliga anstellen. Mal jetzt eine kurze Pause und sprechen gleich über weitere Ergebnisse, denn auch da gab es noch das eine Überraschung und ein Team, was ein bisschen als Sieger hervorgegangen aus dem Spieltag, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, einem Handball-Talk. Ja, und damit wollen wir jetzt auch natürlich zu den weiteren Spielen der HBF kommen, der Bundesliga der Frauen und Tim Dorsch angesprochen, Buchholz-Rosengarten, mit Sicherheit, ja, die Verlierer der Woche, mit 7 Toren, hast du schon erwähnt, gegen Bad Vilbel-Waipers verloren und dann nochmal gegen Oldenburg, die ja auch prinzipiell eher im unteren Tabellendrittel stehen, wo du vielleicht auch Punkte hättest holen können, verlierst aber auch hier mit 8 Toren und jetzt bei 5 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, wird das enorm schwierig in den vergangenen, verbleibenden 7 Spielen da jetzt noch irgendwie Hoffnung zu schöpfen, dass sie es wirklich noch schaffen, den Abstieg zu vermeiden.
Ja, also ich glaube, da kann man schon von ausgehen, dass das Rosengarten einfach nicht die Qualität hat, in dieser Saison die Klasse zu halten. Mit ja, 6 Punkten aus 19 Spielen, 3 Punkte Rückstand jetzt auf Zwickau auf Platz 13, die auch noch ein Spiel weniger haben. Wie gesagt, die 5 Punkte auf Bad Wildungen, 6 Punkte auf Oldenburg. Also ja, auch dadurch, dass man jetzt eben diese direkten Duelle verloren hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da nochmal zurückkommen. Bei Oldenburg muss man Katrin Pichelmeier mit 10 Toren aus 12 Versuchen herausheben, wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ja, das war dann einfach zu viel auf Seiten von Rosengarten. Da hat man eben nicht die Möglichkeiten gehabt, da wirklich gegenzuhalten. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, wäre es schon ein großes Wunder, wenn die jetzt hier nochmal irgendwie nochmal hochgehen. Wir hatten es ja auch angesprochen, es ist jetzt dieser entscheidende Monat für Rosengarten. Das nächste Spiel ist gegen Sachsen-Zwickau. Das ist dann wirklich die allerletzte Chance, irgendwie noch ranzukommen. Aber wenn man das Spiel verliert, dann ist der Abstieg auf jeden Fall besiegelt. Und auch so wird es schon sehr, sehr schwierig.
Ja, es wird schon schwer genug und wie gesagt, wenn es nächste Woche jetzt nicht mehr funktioniert, ich denke, dann sind wir uns relativ einig, dass es dann leider nach unten geht für die Luchse. Dann lass uns über weitere Ergebnisse sprechen. Das vermeintliche Topspiel zwischen Dortmund und Metzing, 2. gegen 4. Ja, oder 2. gegen 5. Es war kein Topspiel, muss man leider ganz ehrlich zugeben. Zur Halbzeit stand 17:9. Ende 34:24 für den BVB. Also ja, eine absolut starke Leistung der Dortmunderinnen und sie haben es ja wirklich jetzt noch gut präsentiert. Deswegen haben sie ja ausgeschieden sind in der Champions League. War das wirklich eine starke Reaktion von der Mannschaft?
Ja, absolut. Über 15 Minuten war es ein enges Spiel. Da stand es 5:4 für Dortmund. Dann haben sie, ja, sind sie mit einem 5:0-Lauf erstmal weggezogen, dann direkt ein 2-3:0-Läufe beziehungsweise 3:1-Läufe dann hinterhergelegt, sodass es dann eben kurz vor der Pause schon ja, 17:9 stand. Ähnlich ging es dann auch in der zweiten Halbzeit weiter. Also man hat da überhaupt Metzing überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Die haben überhaupt keinen Zugriff in der Abwehr gefunden und verlieren dieses Spiel dann im Endeffekt auch verdient so deutlich, weil Dortmund einfach die deutlich bessere Mannschaft war. Und von daher, ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, für den Kopf, für die Dortmunderinnen, nach diesen 2 wirklich sehr schweren, sehr enttäuschenden Spielen dann auch gegen Metz, wieder so zurückzukommen. Zwischendurch hatte man ja auch hier und da Auswärtsprobleme in der Liga, wo man nur mit einem Tor in Bad Wildungen gewonnen hat. Also ich glaube, das war schon sehr, sehr wichtig. Damit ja, festigt man Platz 2 und ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie jetzt da dann auch spätestens jetzt wirklich sicher als Zweitplatzierte da die Saison beenden werden hinter Bietigheim. Und dementsprechend ja, ist es bitter für Metzing auf jeden Fall. Aber auch sie haben noch so ein bisschen, zumindest was Platz 4 angeht, natürlich 2 Spiele in der Hinterhand gegenüber dem THC. Aber jetzt halt auch schon 5 Punkte Rückstand auf Buxtehude. Das wird dann, was Platz 3 angeht, jetzt schon echt ein ordentlicher Berg, den man da hochkraxeln muss. Also das wird sehr, sehr schwierig.
Ja, damit hast du schon die perfekte Überleitung für mich bereitet, denn genau darauf wollte ich hinaus. Buxtehude, vielleicht der Gewinner ein bisschen dieses Spieltags, weil halt Thüringer HC Metzing verloren hat. Durch haben sie am Blomberg selbst auch nochmal besiegt, also von da haben sie auch nochmal dafür nochmal gesorgt, dass nicht noch ein weiteres Team eventuell noch mit reingekommen wäre. Also da hätten sie auch bei der Niederlage in Blomberg, hätten sie ja nochmal 5 Punkte Rückstand gehabt, das heißt die HSG hätte dann nochmal eingreifen können. Am Ende gewinnen sie aber mit 29-24 in Blomberg und das, obwohl sie einige Personalsorgen hatten. Kadi Filter war nicht mit dabei, Lise Antl nicht mit dabei, Lucia Koll war nicht mit dabei. Also da waren einige Spielerinnen, die nicht dabei gewesen sind. Trotzdem, man hat es halt geschafft, dieses Spiel zu drehen, obwohl sie jetzt bestimmt auch zurückgelegen sind. Aber das spricht wirklich dafür, dass Buxtehude einen guten Kader hat, dass sie eine gute Moral haben und dass sie am Ende so den Sieg holen konnten.
Ja, die entscheidende Phase war der 6-0-Lauf zwischen der 46. und 56. Minute. Bis dahin war es ein Duell auf Augenhöhe. Es ging wirklich hin und her. Mal konnte die eine Mannschaft mit 1-2 Toren vorne liegen. Dann eben Blomberg-Lippe mit 22-21. Dann kam eben dieser 6-0-Lauf und dann war das Spiel entschieden zu den Gunsten von Buxtehude. Annika Lott mit 9 Toren und 5 Vorlagen die beste Spielerin. Und ja, wirklich auch ein interessantes Torhüter-Duell mit Melanie Veit auf Seiten der Blomberg-Lipperin mit 12 Paraden, 30%. Auf der anderen Seite Lea Rüther mit 14 Paraden, 38%. Also auch sehr, sehr starkes Duell. Und genau, dementsprechend, du hast es gesagt, der große Gewinner der Woche und auch natürlich durch die Niederlage vom THC jetzt auch vorbeigezogen, sind jetzt auf Platz 3. Haben, wie gesagt, 2 Spiele weniger noch und 2 Punkte Vorsprung. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und 7 Punkte auf Blomberg-Lippe mit einem Spiel weniger, die auf Platz 6 damit bleiben. Genau, dementsprechend haben sie da dafür ein bisschen Klarheit und für einen gewissen Vorteil jetzt gesorgt für die letzten Spiele. Und das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, dass man hier in Richtung European League Quali dann sich schon bewegt. Und das das wäre auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Erfolg, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ein Riesenerfolg, wenn sie das wirklich, wirklich schaffen würden. Man merkt es wirklich, dass sie da wirklich auf einem guten Weg sind aktuell. Für die kommende Saison sollte man sie auf jeden Fall dann auch auf der Rechnung haben, wenn es dann um diese Plätze dann geht. Dann lass uns dann noch auf den Tabellenführer zu sprechen kommen, die SG BB Bietigheim. Muss nach Zwickau, auch da, also klein gegen groß. Am Ende war es sehr, sehr deutlich. 20-40 verliert Zwickau daheim. Ja, war eine Machtdemonstration der Bietigheimerin, die wirklich aktuell nicht aufzuhalten scheinen.
Ja, es war ja nicht das einzige sehr deutliche Spiel, was Bietigheim in der Woche gewinnen konnte. Auch schon unter der Woche in Leverkusen mit 37-19 gewonnen. In beiden Spielen, muss man sagen, ist es wirklich perfekt gelaufen für Bietigheim. Also Markus Gaugisch konnte da die Spielerin wirklich den kompletten Kader nutzen, die Spielzeit gut verteilen. Ich glaube, auch in beiden Spielen, oder zumindest im Spiel gegen Zwickau, war auch irgendwie jeder in der Torschützenliste eingetragen. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Natürlich auch die Tiefe, die Bietigheim da im Kader hat. Jetzt wettbewerbsübergreifend der 44. Sieg in Folge, der Sieg in Zwickau. Und was soll man dazu noch sagen? Also das ist wirklich einfach wirklich, wirklich beeindruckend, wie sie das hier durchziehen. Und allein die Tordifferenz von plus 255, das ist schon nicht so schlecht, wenn dann der Zweite aus Dortmund dann auch eine sehr gute Tordifferenz von plus 112 hat. Das ist schon nochmal ein Riesenunterschied und zeigt auf jeden Fall sowohl die Stärke, die man offensiv aufbringt, wie gesagt 40 und 37 Tore, aber auch die Defensivleistung mit 20 und 19 Gegentoren. Also das ist schon echt wirklich ganz, ganz stark.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig beeindruckend. Ich meine, klar, die Dortmunder haben natürlich noch 4 Spiele weniger, deswegen ist das vielleicht auch, können sie ein bisschen nochmal was draufpacken, aber trotzdem, das ist richtig, richtig stark, was sie dort spielen. Und ich warte eigentlich nur drauf, bis endlich die 50 Siegemarke vor den Unicorns fällt. Ob es passieren wird, wir werden es natürlich genauestens beobachten in den kommenden Wochen. Und wollen dann natürlich noch zum Abschluss über das Spiel zwischen zwei Mannschaften spielen, die noch so ein bisschen Abstiegssorgen haben mit der HSG Bensheim Auerbach und der Bayer 04 Leverkusen, die beide noch aktuell ein bisschen unten drin stehen und vielleicht eventuell noch in die Relegation kommen könnten. Jetzt hat aber Leverkusen wichtige 2 Punkte eingefahren, haben knapp gewinnen können mit 32-31 bei Bensheim Auerbach. Damit dürften sie jetzt mit 5 Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 13 eigentlich schon durch sein.
Ja, und es war ein Duell von zwei Tabellennachbarn. Das hat man dann auch, wie gesagt, gesehen. Es war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Beiden Teams fehlten die besten Feldtorschützinnen bei den Flames mit Ines Iwanczuk und bei Leverkusen Naina Klein. Und man muss sagen, Bayer Leverkusen konnte das so ein bisschen besser auffangen. Dadurch, dass Svenja Huber 14 Tore werfen konnte, davon 7 Meter, also wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Zumal sie auch keinen Fehlwurf hatte, das dürfen wir nicht
vergessen. Genau, also ja, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gewesen. Dazu, alles in allem, ist der Sieg von Leverkusen auch wirklich verdient gewesen, weil man auch zwischenzeitlich mal mit 4 Toren vorne lag, hat es da dann verpasst, so eine Viertelstunde vor Schluss den Vorsprung noch ein bisschen weiter auszubauen. Das hat Trainer Johan Pettersson auch ein bisschen bemängelt nach dem Spiel, aber naja gut, es ist am Ende gut ausgegangen. Die Flames haben Moral bewiesen, sind nochmal rangekommen in der Schlussphase trotz des Rückstands, aber dementsprechend, es hat nicht ganz gereicht, dann nochmal zumindest auszugleichen. Damit werden die Tabellenplätze einmal getauscht. Leverkusen jetzt auf 9 und die Flames auf 10. Ja, aber ich denke, beide werden noch ein paar Punkte holen und sollten eigentlich nicht noch unten reinrutschen. Dafür würde ich sie vom Kader her auch ein bisschen stärker einschätzen als die Teams, die unter ihnen stehen. Deswegen, aber für Leverkusen auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg, um dann wirklich endgültig da unten rauszukommen. Und dementsprechend, wie gesagt, schönes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und es stehen in der kommenden Woche auch einige wirklich spannende Spiele auch an. Also da sollte man auf jeden Fall unbedingt einschalten. Thüringer HC gegen HSG Mönchengladbach wird mit Sicherheit ein tolles Duell. Dann haben wir schon gesagt, Bad Wildung Weipers gegen Bensheim Auerbach. Das wird mit Sicherheit auch etwas, wo man darauf achten sollte. Thüringer HC spielt dann noch gegen die Sportunion Neckarsulm. Also da gibt es noch das eine oder andere spannende Spiel, was ihr auf jeden Fall in der kommenden Woche beobachten solltet. Wir wollen uns aber dann jetzt noch zum Abschied dann noch mit ein, zwei Personalien beschäftigen. Ein, zwei, die wir vielleicht auch kurz erwähnen wollten. Denn Tuss Metzing hat jetzt den kompletten Wechsel auf rechts außen vollzogen, nachdem er schon Marlene Kalf ihre Karriere beendet hat. Auf rechts außen wird auch Britt van der Bahn die Pink Ladies verlassen, geht nach Göppingen, kommt dort dann vielleicht auch in die Erstliga zurück. Mal schauen, ob das funktioniert. Aktuell ist es noch möglich, ob es wirklich auch funktionieren wird, werden wir dann sehen. Ansonsten rückt dafür dann die Jugendspielerin Sabina Tröster nach, nachdem man ja schon eine Verpflichtung mitgetätigt hat mit Magda Balzam, die jetzt dazukommt zu den TuS Metzing. Und auch Leverkusen verliert eine Spielerin, die lange das Trikot getragen hat, insgesamt 15 Jahre, geht jetzt Kim Hildebrand zurück, geht in die dänische Liga für Holstebro Handball auf die Torejagd. Also da verliert man eine Spielerin, die den Verein jahrelang geprägt hat. Aber wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass auch neue Verpflichtungen gegeben hat, denn Dortmund hat nochmal zugeschlagen, hat sich Emma Olsson gesichert vom isländischen Pokalsieger Fram Reykjavik, hat ein Jahr unterschrieben mit Option für ein weiteres Jahr. Spannende Verpflichtung, Tim.
Ja, absolut. Wie gesagt, wir haben in den letzten Wochen immer wieder über Spielerinnen gesprochen, die vor allem ja auch viel Potenzial aufweisen, auch noch in einem guten Alter sind, um sich weiterzuentwickeln und auch in der Bundesliga dann Fuß fassen wollen und Fuß fassen zu können. Dementsprechend bin ich weiterhin wirklich sehr gespannt drauf, wie es dann nächste Saison wirklich aussieht. Also es gibt ja, wie gesagt, viele Teams, gefühlt bei allen Teams, ja wirklich so einen gewissen Umbruch. Ja. Wer da dann am besten damit zurechtkommt oder am schnellsten damit zurechtkommt, wird schon sehr interessant zu sehen sein. Und dementsprechend wird das schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall in der nächsten Saison. Und einige, wie gesagt, sehr, sehr spannende, auch junge Spielerinnen dabei in der Liga, die auf jeden Fall wegen denen es sich lohnt, das dann weiter genau zu verfolgen und sich die Spiele anzuschauen. Vor allem, weil es, wie gesagt, ja auch sehr einfach zu konsumieren ist über Sportdeutschland TV und auch kostenlos. Von daher gibt es eigentlich auch keine Gründe, die Liga zu ignorieren.
Ja, auf gar keinen Fall. Also das sollte man auf jeden Fall reinschalten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da wollen wir auch auf jeden Fall noch erwähnt haben, dass Sonja Frei zurückkommt zum Thüringer HC, wurde dort ausgebildet, ist dann aber nach Dänemark gegangen. Jetzt kommt sie wieder zurück in die Bundesliga, wird dort ihre Spuren wieder hinterlassen wollen. Im Gegenzug geht das für Kim Braun, verlässt den THC, also auch da sieht man es. Es gibt enorm viele Wechsel in der Bundesliga. Bei uns gibt es keine Wechsel, uns gibt es, wie gesagt, jeden Montag zu hören bei euren Handball-Talk, wo wir über die wichtigsten News sprechen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf den Social-Media-Plattformen eurer Wahlen, Facebook, Twitter, Instagram. Gibt dort die Möglichkeit, uns regelmäßig zu verfolgen mit den aktuellsten Updates. Gerne also da Nachrichten dalassen, uns folgen, mit uns in Kontakt treten. Auch gerne Rezensionen dalassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Gerne 5 Sterne, auch gerne Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was Themen wollt ihr auch gerne mithören, wir gehen auch sehr gerne auf eure Vorschläge und eure Wünsche drauf ein, ihr könnt auch gerne Fragen stellen zu irgendwelchen Themen, die euch in der Woche aufgefallen sind, die wir gerne mal besprechen sollen, und dann gibt's uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.